Ja, wir wollen heute weitermachen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und letztes Mal haben wir ja die bekannte Geschichte von David und Goliath betrachtet und haben gesehen, einfach wie Israel gemobbt worden ist, jeden Tag 40 Tage lang und keiner sich wirklich dagegen aufgelehnt hat oder irgendwie etwas dagegen tun konnte und alle in Angst waren. Und dann kommt dieser Jüngling, David, und kann es nicht ertragen, dass der Name Gottes und das Volk Gottes gelästert werden. Und dann geht er los und bekämpft den Goliath und besiegt ihn auch in der Kraft Gottes. Und das ist sehr schön zu sehen einfach. Und wir sehen einfach, dass David, auch wenn er von den Herausforderungen oder von den Grundvoraussagen nicht unbedingt der geeignetste war, um gegen Goliath zu kämpfen, hat er das doch in der Kraft Gottes gemacht und hat gesiegt. Und das ist das Schöne daran, dass wir das sehen können. Wir wollen heute jetzt weitermachen und schauen einfach auch, was danach passiert ist. Wir sehen, dass nach dem Sieg Saul Abner, sein Hauptmann, fragen muss, was ist das, wer ist das eigentlich? Und das ist sehr komisch, weil eigentlich Saul kennt doch David, der spielt doch die Harfe für ihn schon länger. Aber man sieht einfach, da war noch keine Beziehung da. Ja? Er wusste nicht ganz genau, wer es ist. Und hier sehen wir einfach, dass dann Abner sagt, ich weiß es auch nicht genau. Und so war eigentlich der David ein Niemand. Und heute werden wir weitergehen und sehen einfach, dass durch diese Begebenheit, aber doch auch durch andere Begebenheiten, auf einmal der David ein Jemand wird. Und das wollen wir heute betrachten. Ich habe den Kapitel 18 wollen wir heute betrachten. Und ich habe den Kapitel so ein bisschen in vier Teile geteilt. Und zwar können wir das sehen, auch der Beginn der wunderbaren Freundschaft. Das ist Punkt 1 bis 4. Und dann Davids Aufstieg und Sauls Eifersucht, das ist Verse 5 bis 9. Und dann Sauls Versuch, David zu töten. Und das sind die Verse 10 bis 16. Und dann sehen wir die Verse 17 bis 30, Sauls Intrigen und Davids Siege. Und da wollen wir auch jetzt gleich einsteigen. Und hier sehen wir einfach die ersten vier Verse. Wir lesen uns die mal erstmal. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an diesem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in sein Vatershaus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen und sein Gurt. Und hier sehen wir, dass etwas passiert. Und zwar, nachdem David diesen Sieg errungen hatte, will natürlich König Saul alles wissen, wie es dazu gekommen ist. Und hier sehen wir einfach, dass David berichtet, wie er diesen Sieg über Goliath errungen hat. Und da bei diesem ganzen Gespräch ist auch Jonathan anwesend, weil wir sehen einfach, dass er sagt hier, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und wir sehen hier, dass das Herz von Jonathan sich nicht mit David verbunden hat, nach dem Sieg mit Goliath, sondern erst nachdem Jonathan gehört hat, wie der Sieg zustande gekommen ist und wie David berichtet hat, wie Gott ihm die Kraft gegeben hat und dass er in der Stärke Gottes. Und in diesem Gespräch können wir sehen, dass Jonathan gesehen hat, das Gottvertrauen von David. Es war nicht die Heldentat, sondern es war der Glaube an einen starken Gott, der diese beiden Männer verbunden hat. Ja, und das können wir auch nachher noch sehen, werden wir das sehen. In den nächsten Kapiteln wird Jonathan immer wieder auch auftauchen und wir werden sehen. Ja, und wir sehen einfach, dass David hatte den Respekt, hatte die Anerkennung von dem Hofstaat sozusagen, von den Großen von Israel wegen seiner Heldentat über Goliath. Ja, aber diese Beziehung, die er hatte mit der ganzen Elite des Staates, die war nie so stark wie die Beziehung zu Jonathan. Und wir sehen hier, dass es beschrieben wird, wie die Beziehung, wie eng die Beziehung eigentlich ist. Ja, und da heißt es dann einfach, ja, dass es das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids war. Es verband sich. Ja, er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Ich meine, das sind Aussagen, die beschreiben, wie tief die Freundschaft war. Dass es nicht nur eine oberflächliche Freundschaft war, ja, oder irgendwie vielleicht eine distanzierte Freundschaft war, sondern diese Freundschaft, die die beiden hatten, das war eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Und wir sehen einfach, dass ihre Herzen sich verbanden. Das war einfach, sie waren ein Herz und eine Seele, sagen wir auch manchmal. Ja, und genau das ist das, was hier auch passiert. Ja, und wir sehen, wenn wir die beiden Männer uns anschauen, dann werden wir feststellen, dass sie in einem ähnlich sind, also in manchen Dingen ähnlich sind. Beide waren sehr mutig. Ja, Jonathan, der ist mit seinem Waffenträger alleine hin und entfacht einen Krieg mit dem Philister, er hatte keine Angst, er war mutig. Ja, und David auch, er hat Bären und mit Löwen gekämpft. Und dann mit Goliath sogar gekämpft. Sie waren sehr mutige Leute. Sie waren Männer der Tat, die nicht nur geredet haben, sondern die taten Dinge. Und diese beiden hatten auch sehr tiefes Vertrauen in Gott. Das können wir auch sehen. Und trotz allem, trotzdem, dass sie gemeinsam ähnlich sind, sehen wir doch, dass sie ganz unterschiedlich sind und verschieden sind. Ja, zum einen höchstwahrscheinlich vom Alter her. Da gibt es verschiedene Angaben. Dass manche sagen, dass Jonathan wohl 5 Jahre älter war, manche sagen 20, 25 Jahre älter. Wir wissen, dass Jonathan älter war als David, weil Jonathan schon in der Armee diente und in der Armee war es so ab 20 und dass er sogar ein Anführer war, ein Drittel der Armee befehligte, genau. Und daher wissen wir, Jonathan muss etwas älter gewesen sein, die waren nicht gleich alt. Es waren aber auch nicht 2 Teenager, wie es manchmal in den Kinderbibeln dargestellt wird, ja, sondern es waren schon Männer. Und wir sehen einfach auch, dass die Unterschiedlichkeit ist, Jonathan, er ist ein Erstgeborener eines Königs. Er gehört zur Elite des Landes, er ist auch noch der Kronprinz, er ist der nächste König, der kommen wird. Und David ist der Letztgeborene eines Bauern, ein Schafhirte. So unterschiedlich, wie es nur geht, ja, sehen wir einfach, wie unterschiedlich die beiden sind. Und trotzdem verbanden sich ihre Herzen, steht hier. Sie verbanden sich, weil sie einfach, ja, den gleichen Glauben hatten, weil sie das gleiche Vertrauen in Gott hatten, ja, und sie eine echte Beziehung zu Gott hatten. Das ist etwas anders, als Saul sie hatte, der es mal ab und an hatte, am Anfang vielleicht und jetzt überhaupt seinen eigenen Weg geht. Das sehen wir bei Jonathan nicht so, ja, auch in der nächsten Kapitel nicht. Und wir sehen hier einfach diese Freundschaft, die beruht auf einer ganz einfachen Grundlage, der Glaube an Gott, einer unerschütterlichen Glauben an Gott, haben diese beiden Männer. Und deshalb haben sie diese Beziehung, ja. Und wir sehen einfach, als Jonathan alles gehört hat, hat er gesehen einfach dieses Vertrauen. Und das war das, was den Ausschlag gegeben hat. Es war nicht jetzt die Heldentat Davids. Ja? Und wenn wir das so sehen einfach, dann werden wir auch feststellen, dass diese Beziehung, die hält einiges stand. In den nächsten Kapiteln werden wir sehen einfach, was die aushalten muss, diese Beziehung, diese Freundschaft, die beiden haben. Und da werden wir auch sehen, dass sie stärker ist als Neid, als Eifersucht, als Ehrgeiz, ja, sondern dass das Vertrauen in Gott die Grundlage dieser Beziehung ist. Und wenn wir das so ansehen, die ersten Verse, dann können wir auch gleich eine Anwendung machen. Jonathan wählte seinen Freund aus, weil er gesehen hat, das Vertrauen in Gott. Und die Frage ist, wie wählen wir unsere Freunde aus? Weil es coole Leute sind, weil es echt gut ist, mit denen einfach so zusammen zu sein, weil sie witzig sind, weil sie vielleicht schön aussehen? Oder warum suchen wir, auf welcher Basis suchen wir unsere Freunde aus? Ja, ist es der Glaube, ein sichtbarer Glaube auch? Oder ist es nur einfach wirklich, ja, an der Religiosität? Weil auch Gemeindezugehörigkeit, kann ich euch so sagen, das hat nichts zu sagen, überhaupt nichts. Ja, sondern sieht man echten Glauben in dieser Person. Und das ist etwas, was wir hier von Jonathan lernen können. Wir sehen dann diese Symbolik, dass Jonathan in Vers 4, er nimmt seine Bekleidung und gibt sie David ab. Er gibt sein Schwert, alles gibt er David ab. Und wir sehen einfach, David war wahrscheinlich, hatte er einfache Hirtenkleidung gehabt und jetzt bekommt er von einem Prinzen das Gewand. Ja, das ist ein guter Tausch, ja, für David. Ja, aber wir sehen einfach, Jonathan hatte David als einen Gleichgültigen gesehen. Es war für ihn nicht jemand, der niedriger war, weil er ein Hirtenjunge war. Er hat ihn gesehen gehabt als einen, der auf der gleichen Ebene ist. Und er gibt ihm diese Dinge. Ja, weiter in diesem Text steht gar nichts. Wir wissen natürlich, dass es eine Symbolik trägt, das, was er hier jetzt macht. Ja, ich weiß nicht, ob Jonathan zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass David der nächste König sein wird und dass er gar nicht König sein wird. Aber wir sehen schon in der Symbolik, Jonathan ergibt eigentlich seine Thronfolgerkluft sozusagen ab und er gibt die Waffen ab. Ja, er gibt sozusagen die Macht ab an David. Das werden wir auch sehen in den nächsten Kapiteln. Und das ist etwas, wo wir hier einfach sehen können, diese Symbolik. Das, was dann nachher passieren wird, dass David wirklich König wird, das wird erstmal 20 Jahre später passieren. Aber hier sehen wir schon, entweder hat Gott es Jonathan gegeben, wir sehen hier nichts in dem Text jetzt geschrieben, aber scheinbar sehen wir einfach, dass Jonathan fühlte einfach, dass die Freundschaft so groß ist, er übergibt ihm das und Jonathan, selbst später wissen wir das, wusste er, dass David der Nachfolger und der König wird. Selbst dann unterstützt er ihn, weil er wusste, dass es Gottes Plan ist. Jonathan war bereit, alles zu tun, sich selbst hinten anzustellen, um Gottes Plan zu tun. Ja, und das können wir hier in diesen Versen sehen. Ja, und wir können sehr viel lernen, auch von der Freundschaft. Wenn wir mal David und Jonathan betrachten, dann werden wir sehen, wie Freundschaft eigentlich auch gelebt werden kann. Da haben wir viel dabei. Ja, jetzt sind wir in den Versen 5 bis 9, im zweiten Punkt, Sauls Eifersucht. Und da sehen wir, dass David an den Hofstaat kommt. Saul, heißt es hier, lässt David nicht mehr weggehen im Vers 2, sondern er soll an seinem Hof bleiben. Und dann sehen wir, dass David da ist. Und dann sehen wir einfach auch, dass David, im Vers 5 heißt es dann, da und David zog aus und wohin Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den Knechten Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israel herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, unter Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben Saul 10.000 gegeben und mir 1.000, ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel oder neidisch mit Argwöhnen an von dem Tag an hinfort. Und hier sehen wir, dass obwohl David einfach einen großen Sieg hatte, bleibt er ganz bescheiden, ja, über Goliath, er bleibt ganz bescheiden, er bleibt am Hofe von Saul und dient ihm ganz normal weiter. Aber Saul hat immer wieder ein Anliegen oder einen Auftrag für David, ja, und er gibt ihm sozusagen eine Position, er schickt ihn raus. Das heißt hier in Vers 5, und David zog aus und wohin Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Also Saul sandte David immer wieder auf eine Mission, ja, zu einem Krieg, zu einem Kampf. Und dann sehen wir, dass alles, was David tat, das war von Erfolg gekrönt. Ja, wenn er ihm da losschickte, dann gelang das. Das ist das, was David in die Hand nimmt, das wird wirklich zu Gold, sagt man so. Ja, und dann sehen wir, dass Saul noch etwas tut. Ja, und zwar, er gibt ihm nicht nur so Sonderaufträge, sondern er setzt ihn auch über die Kriegsleute. Das sehen wir hier. Ja, und er lässt ihn auch bestimmte Kämpfe auskämpfen. Und wir sehen einfach auch das, wir müssen uns das vorstellen, David ist zu dem Zeitpunkt ein ganz junger Mann. Ja, und da sind andere Kriegsleute, die haben vielleicht mehr Erfahrung und sind vielleicht auch älter, die unterstehen auf einmal dem David. Ja, und trotz allem sehen wir, weil David, wie er war, als ein Demütiger, als mit Gott lebender Mensch war, sehen wir einfach, dass es allem Volk gut gefiel. Also das Volk hatte das gut angenommen und gesehen gehabt. Nicht nur beim Volk, sondern es heißt auch bei den Knechten Sauls. Also den Hofstaat und alle haben gesehen, der David ist etwas Besonderes. Da ist etwas ganz anderes. Der geht um vielleicht auch mit uns ganz anders um als Saul zum Beispiel. Ja, und hier sehen wir einfach, dass dadurch, dass Saul ihm diese Möglichkeiten gibt, ja, sehen wir auch, dass David das gut ausführt, aber auch sein Ansehen im Volk, das wächst. Und wir sehen hier, dass auf einmal an einem bestimmten Tag, als David zurückkommt, ja, einen Sieg wieder errungen hat über die Philister. Es ist nicht ganz klar, manche meinen, es ist der Sieg über Goliath jetzt. Andere sagen, nein, das war ein anderer Kampf. Und ich denke auch, dass es eher etwas anderes ist, etwas später schon ist, als nach dem Goliath-Sieg. Da sehen wir, dass David kommt zurück und die Frauen aus allen Städten Israels, steht hier, gehen heraus mit Gesang. Sie feiern das. Ja, die feiern diesen Sieg. Und die Frauen singen einander zu und tanzen und sprachen, Saul hat 1.000 erschlagen, aber David hat 10.000 erschlagen. Und diese Aussage, die bewirkt etwas in Saul. Saul ist ja jemand, der auf sich bedacht ist, auch seine eigene Ehre sieht und sucht. Und David ist gar nicht so. Ja? Das ist genau das Gegenteil. Aber Saul, er sieht einfach, David, sein Ansehen ist so extrem gewachsen, ja, dass er 10.000 bekommt und er als König nur 1.000. Ich meine, 1.000 ist auch schon eine Zahl, aber wenn ein anderer mehr hat, dann was passiert mit uns manchmal? Wir Menschen sind ja sehr, sehr schnell. Wir sind neidisch, eifersüchtig. Ja? Und genau das ist das, was wir sehen. Alle anderen sind sehr zufrieden mit David, nur einer nicht, und das ist Saul. Und wir sehen, dass in diese Begebenheit ein Wendepunkt ist in der Beziehung zwischen David und Saul. Die Beziehung zu David die Beziehung von David und Saul, die war vorher gut. In Kapitel 16 haben wir gelesen, dass Saul David liebte. Ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, sondern dann werden wir sehen, dass dort etwas passiert in dem Herzen von Saul. Und die Beziehung wird nie wieder die gleiche sein. Wir sehen, dass David, dieser Gesang dieser Frauen bei David, wir sehen nicht, dass es irgendetwas bei ihm ausgelöst hat. David, der eine demütige geistliche Haltung hat, der einfach bodenständig geblieben ist, der hat das vielleicht gehört, aber es hat bei ihm nichts ausgewirkt. Aber wir sehen bei Saul, es ist jemand, der von Gott verworfen ist, der gottlos handelt eigentlich, der egoistisch handelt und der jetzt ein gekränktes Herz hat. Dieser Gesang, der löst etwas aus. Er löst Eifersucht, Neid, Missgunst aus. Und wir werden sehen, dass dieses erstmal der Anfang war und das in Hass sich verwandelt. Ja? Und das genauso ist es bei uns Menschen auch so. Am Anfang fängt das vielleicht mit Neid an, vielleicht mit Missgunst, dass man dem anderen das nicht gönnt. Und dann, vielleicht ist es auch Eifersucht dabei, aber irgendwann wird es Hass. Ja? Und deshalb gibt es ja auch viele Eheprobleme oder auch viel Gewalt in Ehen, gerade auch aus diesem Punkt. Und Warren Wiersbe hat das mal beschrieben. Er sagte, da könnt ihr könnt auch, glaube ich, die Folie anmachen, da ist, glaube ich, eine Folie. Neid ist ein gefährlicher und heimtückischer Feind, ein Krebs, der langsam unser inneres Leben verfrisst und uns dahin bringt, schreckliche Dinge zu sagen und zu tun. Genauso ist das jetzt hier. Und ich denke mal, wenn wir ehrlich sind, wir haben das alle schon mal erlebt, ja? Dass wir selber schon mal Neid erlebt haben, Missgunst oder auch das auch gelebt haben oder erfahren haben und dass etwas in uns hochkommt. Ja? Und hier sehen wir einfach, dass ab diesem Zeitpunkt, wo es heißt hier, dass Saul ja David ansah, scheel ansah, heißt es in der Luther, ja, aber misstrauisch ansah, ja, dann sehen wir einfach, dass in Saul hat sich etwas verändert. Und zwar alles, was er jetzt hörte, das hörte er mit misstrauischen Ohren. Alles, was er gesehen hatte, das hat er mit misstrauischen Augen angeschaut. Alles, was er gehört hatte oder auch weiß, seine Gedanken, die werden automatisch misstrauisch gegenüber David sein. Und wir sehen einfach, dass dieser Aufstieg von David, seine Popularität, eine Unsicherheit auch in Saul auswirkte und er dann überreagiert. Und wir sehen jetzt in den nächsten Versen, dass dieser Wendepunkt und diese Entscheidungen, das, was im Herzen von Saul passiert, immer weiter auch und folgenschwerere Entscheidungen haben wird und letztendlich ganz am Ende, wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, auch sein Ende besiegeln wird. Und hier sehen wir einfach, dass es wirklich ein Wendepunkt. Und jetzt sehen wir erstmal, Saul hat jetzt nichts zu David gesagt, das lesen wir nicht. Aber dann lesen wir in den Versen 10 bis 16, da sehen wir einfach Sauls Versuch, David zu töten. Und das können wir jetzt gerade auch lesen. Des anderen Tages kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Haus oder im Palast auch. David aber spielte auf der Saite mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand. Und er schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihn zweimal aus. Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Volk. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Da nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen. Und hier sehen wir, dass diese Eifersucht, die in Saul angefangen hat, diese Neid, diese Missgunst, am nächsten Tag heißt es schon, eskaliert. Da kommt es raus. Ja, das, was er in seinem Herzen hat, wird jetzt auch sichtbar. Und wir sehen einfach, dass hier gesagt wird, dass ein böser Geist von Gott, also Gott lässt es zu, dass ein böser Geist ihn quält, dass er ihn sozusagen wild macht. Ja. In den Versen davor sehen wir, dass da wurde beschrieben, dass Saul mehr so depressiv war. Ja, und dann hat David haben sie nach einem Harfenspieler gesucht und haben David an den Hof gebracht. Und dann hat er Harfe gespielt und Musik hat ihm einfach Beruhigung geschenkt. Aber hier ist es schon, das wird beschrieben, dass er rastet aus oder rast wie ein Wahnsinniger durch den Palast. Ist auch andere Übersetzungen nehmen da auch diese, das, ja. Das ist also, da war schon ein bisschen mehr, da hat er rumgetobt, rumgeschrien vielleicht. Und wir sehen, das war schon eine schärfere Form von dem, wie er sonst sich verhalten hatte. Und wir sehen, David, obwohl er dieser große Goliath-Bezwinger war, obwohl er viele Siege jetzt schon über die Philister errungen hat und ein Hauptmann sozusagen in der Armee ist, Er nimmt den Platz ein, für den er eigentlich dort gebracht wird. Er ist nicht stolz geworden, er hat nicht gesagt, oh, ich bin mir jetzt zu schade, um Saul noch die Harfe zu spielen, das können jetzt andere tun, weil ich bin jetzt was Besseres. Nein, wir sehen, David war ein so demütiger Mensch, hat das gesagt, das war meine Aufgabe, ich kann Saul helfen. Und so fängt er an zu spielen und er hat das Wohl von Saul im Sinn. Er möchte, dass er runterkommt, ja, dass er sich beruhigen kann. Und er möchte echt das Gute. Aber wir sehen, die Musik, diesmal hat sie nicht so diese Wirkung, wie sie vorher hatte. Ja, sonst hat die Musik mal beruhigt, aber jetzt sehen wir einfach hier, dass die Musik hat keine beruhigende Wirkung, ja, sondern wir sehen ganz im Gegenteil, Saul in seiner Eifersucht auf David sieht ihn jetzt als seinen Konkurrenten, nicht mehr als einen, ja, als einen, der da die Musik spielt, sondern er sieht ihn als einen, der seinen Thron streitig macht. Und ja, da passiert etwas in seinem Herzen und er beschließt, David zu töten. Ja. Hatte sich David verändert? Nein. Hatte sich die Musik verändert? Auch nicht. Aber etwas in dem Herzen von Saul ist passiert. Ja, Eifersucht ist reingekommen, der Hass hat seinen Raum eingenommen und dann sehen wir einfach, dass das eine Auswirkung hat. Wir sehen, das kommt zu einer Tat. Und wir sehen, das wird beschrieben in diesem Text, dass Saul einen Spieß in der Hand hatte, einen Speer sozusagen, und David spielt das und er hat dann einfach versucht, gesagt, ich will ihn an die Wand spießen, ich will ihn töten. Ja, es soll mit ihm Schluss sein. Ja, und wenn wir den Text genau betrachten, dann sehen wir, was sehr bemerkenswert ist, dass gesagt wird, dass er zweimal warf den Speer. Das heißt also, wenn ich mir das richtig vorstelle, das heißt so, dass er einen Versuch hatte, aber David ist nicht weggerannt, sondern hat weitergespielt, dachte, vielleicht kann ich ihn ja beruhigen. Ja, man weiß nicht, ob er kurz raus oder reingekommen ist wieder, aber trotzdem, er hatte immer noch das Wohl von Saul in seinem Herzen. Und wir sehen einfach, dass er immer noch dort anwesend war und Saul sozusagen den Speer wieder aufheben konnte und dann noch einen zweiten Versuch machen konnte. Ja, also er wollte das unbedingt zu Ende bringen, aber David, er ist nicht einfach geflohen, hat gesagt, so jetzt ist zu Ende mit dem Saul. Nein, David wollte immer noch, sehen wir, und das ist etwas, was mir sehr besonders aufgefallen ist, dass David hatte eine extreme Loyalität gegenüber Saul. Ja, er war ihm immer treu, er war ihm ergeben, trotz dem, was er alles vollbracht hatte, bei ihm, er wurde nicht hochmütig oder hat Saul dann als etwas Schlechteres gesehen. Nein, er war so loyal, dass er noch ein zweites Mal zurückkommt und Saul das Gleiche nochmal versucht. Aber Saul kann auch diesmal, sehen wir, einfach nicht David töten. Warum kann er ihn nicht töten? Vers 12 sagt, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen, heißt es hier. Das heißt also, Saul bekommt hier Angst. Wir sehen das im Text, werden wir das dreimal sehen, dass er Angst hatte oder es ihm graute. Ja, also dreimal, wir sehen einfach, dass Saul ganz große Angst bekommen hatte. Und jedes Mal ist es immer wieder, wenn er gesehen hat, dass Gott sich zu David stellt. Und das ist etwas, was wir auch sehen können, wo Gott sich zu uns stellt. Ja, da ist es für die anderen Menschen einfach furchteinflößend, ja, dass da jemand sich dazu stellt. Und hier sehen wir das auch. Und wir müssen hier auch beachten ganz kurz hier, dass hier gesagt wird, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen. Wir müssen hier verstehen, dass wir im Alten Testament sind und da ist ja auch so gewesen, dass der Heilige Geist auf bestimmte Könige oder Propheten oder Richter gekommen ist, um einen bestimmten Plan durchzuführen, aber der Geist nicht unbedingt immer drauf war, ja, bei dieser Person, sondern wenn diese Menschen halt Gott nicht mehr mit Gott gelebt haben, wurde der Geist weggenommen. Im Neuen Testament sind wir ja anders, wir haben gesagt, seit Pfingsten ist der Geist da und der Geist wohnt in uns. Ja, wir verlieren den Geist nicht. ja, sondern wir sind versiegelt mit dem Geist. Also hier, das ist nur eine ganz kurze Erklärung. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn man das genau erklären will. Aber hier sehen wir das einfach, der Geist war oder der Herr war von Saul gewichen, aber bei David war er, weil er jetzt einen Plan mit David hatte, weil Saul Gott verworfen hatte. Ja, und hier sehen wir einfach, dass Saul bekommt Angst, weil auf einmal ist es nicht mehr ein kleiner Jüngling, der dort sitzt, sondern ein ernsthafter Konkurrent. Ja, und einer, der ihm seinen Thron streitig macht. Und er bekommt Angst. Und wir sehen einfach, dass er erkennt, dass Gott mit ihm ist. Ja, und wir können das sehen. Wer hat David gerettet? War es seine Schnelligkeit? War es seine Schlauheit? War es seine Beziehung zu Jonathan? Oder hatte Saul nur schlecht gezielt? Nein, hier ist ganz klar die Antwort. Gott hatte ihn bewahrt. Gott hatte David beschützt, weil sein Auftrag, sein Plan war noch nicht zu Ende. Und wir sehen das auch immer wieder, auch in Vers 14 werden wir das sehen. Da heißt es, und der Herr war mit ihm. Der Herr war mit David. Und das ist das, was wir hier so sehen können. Und wenn Gott auch mit uns etwas vorhat, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Ja, und selbst wenn die Gegner so mächtig sind, ja, wird nichts passieren. Ja, weil Gott hat seinen Plan und Gott wird seinen Plan ausführen bis zum Ende. Ja, und deshalb können wir uns auch dessen sicher sein. Es heißt nicht, dass uns nie was passiert oder sonst. Ja, manchmal hat Gott andere Pläne, dann heißt es, jetzt ist dein Leben zu Ende. Ja, genauso kann es sein. Aber wenn wir aber mit Gott unterwegs sind, dann hat Gott auch einen Plan und er setzt alles fest. Es ist nicht Saul, der dem David ein Ende setzt im Leben. Es wird Gott sein. Ja? Und hier können wir das sehen. Und wir sehen einfach in den Versen 13 bis 16, als Saul diese Erkenntnis hat, dass Gott mit David ist, was macht er? Er macht hier zwei Dinge. Er verbannt David aus seiner Nähe. Er will David nicht mehr in seiner Nähe haben. Ja, er hat Angst vor ihm und er will nicht, dass er in seiner Nähe ist. Und somit kommt David vom Palast des Königs, kommt er auf den Kriegsschauplatz. Ja, und er setzt ihn als zweites dann auch, in Vers 13 ist das beschrieben, als Hauptmann über 1000 ein. Ja, und wenn wir das so sehen, ist das eine Beförderung von David oder nicht? Für Saul war das eine Strafe. Er hatte nämlich einen ganz, ganz penibel, einen sehr bösartigen Plan. Ja? Und das war kalkuliert. Er hatte nämlich die Hoffnung, dass David im Krieg fällt, dass er ihn endlich los ist, diesen David. Ja? Und das war seine Hoffnung. Und das sehen wir auch dann ein bisschen später. Ja? Und er zieht los mit seinem Kriegsvolk und wir sehen aber, es tritt nicht das ein, was Saul gehofft hat. Ja? Die Resultate sind anders. Die Resultate sind, dass das Kriegsvolk ihn mag, dass seine Wege von Erfolg gekrönt sind. Ja? Und wir sehen einfach, dass das Volk, da heißt es in Vers 16, aber ganz Israel und Juda hatten David lieb. Also Israel und Juda, das ganze Volk sahen einfach, das ist einer von Gott, der mit Gott wandelt. Ja? Und die hatten ihn lieb gewonnen. Also anstatt, dass seine Popularität, ja, sein Ansehen runtergeht, wurde das mehr. Und das war genau das Falsche, was Saul eigentlich bezwecken wollte. Und weil er das sieht, heißt es ja auch in Vers 15, da nun Saul sah, dass David alles gut gelang, graute ihm vor David. Und grauten, das ist so schon ein bisschen eine Steigerung von Angst. Angst ist so ein bisschen, gibt es in verschiedenen Phasen, es gibt leichte Angst und große Angst. Aber grauen, das ist schon wirklich, das schon alleine der kleinste Gedanke, der macht einem Angst. Ja? Das ist schon eine Steigerung, ja? Die wir hier so sehen können. Und wir sehen einfach, dass er kennt einfach seinen Plan, sein genialer Plan, den er hatte, geht nicht auf. Die Reaktion des Volkes ist genau andersrum und auch das Resultat, dass er umkommt in einen der Kriege, ist nicht da. Ja? Und wir sehen einfach da, ja, dass Saul einfach wirklich, ja, sein Plan zurückgefeuert hat. Ne? Und wir sehen einfach, Saul hat Angst um seine Macht, aber wir sehen, dass das Volk Israel Gottes Macht sieht, dadurch, dass er David einfach mit Gott unterwegs ist. Ja, und das ist das, was ihn den Unterschied macht. Und wir sehen einfach auch, dass David einfach von Gott Erfolg bekommt, dass Gott ihn segnet. Aber warum segnet Gott ihn? Ist es einfach, weil er nur einen Plan hat? Sicherlich, weil Gott einen Plan hat. Aber wir sehen aber auch die Haltung, die David an den Tag legt. Als er das alles erlebt hatte mit Saul, wo er versucht hat, ihn umzubringen, ja, ihn versetzt, ihn, sagen wir mal, vom Palast zum Kriegsschauplatz oder in so ein Zelt irgendwo versetzt. All das macht nichts in dem Herzen von David. Er ist nicht so, dass er dann dadurch wütend wird oder die Situation in die eigenen Hände nimmt, ja, sondern er ist jemand, der demütig bleibt, der einfach Gott den alles überlässt, auch die Rache mit Saul. Und David nimmt gar nichts in seine eigenen Hände, sondern er ist nur gehorsam. Er tut das, was ihm aufgetragen ist, und er macht das in Treue. Und das segnet Gott. Und wisst ihr, manchmal ist es vielleicht auch in unserem Leben so, dass wir Dinge, die uns widerfahren, die auch wirklich fies sind und unfair sind, dass wir Dinge einfach in die eigene Hand nehmen, wir schlagen zurück, wir zeigen unserem Partner vielleicht eine kalte Schulter, dass er weiß, dass er irgendwas angestellt hat oder sonstiges. Wir reden schlecht über andere, die uns irgendetwas getan haben. Und wisst ihr, manchmal, glaube ich, zerstören wir den sichtbaren Segen Gottes. Wir sind dem Segen Gottes im Wege, weil wir alles in unsere eigene Hand nehmen und nicht Gott wirken lassen. Und wir sehen hier, dass obwohl Saul, er sieht, dass David einfach gesegnet ist und dass Gott mit ihm ist, ist es nicht so, dass Saul sagt, so okay, ich lasse ihn einfach, ich habe da sowieso keine Chance. Wir sehen in Versen 17 bis 30, dass er hat noch viel mehr Ideen, wie er David beseitigen kann. Und vielleicht lesen wir das mal. Und Saul sprach zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben, sei nur ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich, was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll. Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie dem Adriel von Mechola zur Frau gegeben. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb. Als das Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Und Saul sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Großen, redet mit David heimlich und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Großen lieben dich. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Großen Sauls sagten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt euch das ein Geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Und die Großen Sauls sagten es ihm weiter und sprachen, diese Worte hat David gesagt. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Aber Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister. Da sagten seine Großen David diese Worte, und es dünkte David gut, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und die Zeit war noch nicht um, da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und erschlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute den König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihn Saul die Tochter Michal zur Frau. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle großen Sauls, wenn sie auszogen, so dass sein Name hochgepriesen wurde. Und wir sehen hier, ja, das erste hat nicht geklappt, mit dem Speer hat es nicht geklappt, in den Krieg zu schicken hat nicht geklappt. Und jetzt hat der Saul gedacht gehabt, wie kann ich David umbringen? Und wir sehen, dass ihm nicht mal seine Töchter zu schade sind für seinen Plan. Ja, dass es ihm ganz egal ist, sondern er fängt an zu manipulieren, eine List zu entwickeln, wie er David umbringen kann. Und menschlich gesehen, seine Pläne, die sehen wirklich sehr schlau aus und er scheint wirklich ein sehr schlauer Mensch zu sein. Ja. Aber wir werden sehen, dass, und wir haben es auch gerade eben gelesen, dass all seine Pläne hauen nicht hin, weil Gott einfach da ist. Und hier sehen wir erstmal, wenn wir Vers 17 lesen, da sagte Saul zu David, hier ist meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben, nur musst du dich mir als Held erweisen und die Kriege des Herrn führen, sagt Menge. Ja, und hier sehen wir einfach, er sagt hier, ich werde dir die Tochter geben, ja, meine älteste Tochter will ich dir geben, ja, wenn du für mich in den Krieg ziehst. Er nennt das die Kriege des Herrn, wir kommen da gleich noch dazu. Aber wenn wir jetzt zurückdenken an letztes Mal, könnt ihr euch noch daran erinnern, was die Belohnung war für denjenigen, der Goliath erschlägt? Die Tochter des Königs. Reichtum und keine Steuerlast für das Elternhaus. Das waren die drei Dinge, die Saul versprochen hat. Wir sehen hier, Saul hält nicht sein Wort, sondern das wäre ja zu einfach. Dann wäre ja David schon in einem sicheren Nest, wenn er jetzt einfach die Tochter gibt. Sondern er muss ihn ja irgendwie dahin bringen, dass er getötet wird. Ja, und deshalb denkt er sich, ich werde noch ein paar Dinge drauflegen. Ja, und er sagt einfach hier, dass er wird ihm die geben, diese älteste Tochter Merab, ja, wenn er also in den Krieg zieht, dass er sich als Held beweisen muss. Hatte sich David noch nicht als Held bewiesen? Doch, er hatte Goliath schon erschlagen. Da war kein einziger, der sich so als Held gezeigt hat. Und trotzdem soll er sich noch mal mehr beweisen. Ja, und wir sehen auf einmal, dass Saul seine Taktik ändert und er auf einmal ganz freundlich darüber kommt. Und er sagt, ja, ich will sogar, dass du mein Schwiegersohn wirst. Davor hat er ihn versucht umzubringen. Ja, und wir sehen einfach, dass es eine List ist. Ja, und er versucht einfach, das Vertrauen von David zu gewinnen, damit er dann nachher auch, ihn hoffentlich sein Plan aufgeht und David getötet wird. Und wir sehen einfach, er fordert hier sozusagen einen Brautpreis. Ja, und Brautpreis, eigentlich ist es ein falsches Wort, weil Brautpreis heißt ja eigentlich, dass man sich eine Braut kauft. Es ist ein Brautgeld, weil man kauft sich die Frau nicht, ja, sondern es ist ein Brautgeld im Judentum. Ja, das ist Mocha, wird das genannt. Das ist etwas, was normal war. Das war ein Geschenk an den Vater der Braut. Und das konnte in verschiedenen Sachen ausgedrückt werden. Das könnte Geld sein, Sacht oder Dienstleistung. Die bekannteste Geschichte, die wir kennen, ist doch Jakob, der 7 Jahre für Lea und dann auch nochmal für Rahel gearbeitet hat. Da war eine Dienstleistung, die Jakob gebracht hat. Das ist dieses Mocha, ja, was einfach heißt, einfach ich zahle dir ab und das ist eine Sicherung. Und das hat dann zum Folge, dass zum einen dieser Preis, dieser Brautpreis, der soll einfach entschädigen für die Arbeitskraft, die man jetzt wegnimmt aus dem, weil man braucht ja eigentlich jeden. Ja, deswegen hat man auch eine große Familie, um die Felder zu bestellen, ja, um eine Arbeitskraft zu entschädigen. Aber auch, es ist auch eine Lebensversicherung für die Frau. Wenn zum Beispiel der Mann stirbt oder der Mann, die Frau sich scheiden lässt von der Frau, dass die Frau irgendwie abgesichert ist. Ja, dass da noch etwas ist, wenn die zurückkommt zu ihrer Familie, dass sie etwas hat, um zu leben. Ja. Und umgekehrt, für denjenigen, der den Brautpreis gegeben hat, war das dann die Garantie, dass die Braut für ihn gesichert ist. Ja, dass er, bis es soweit ist, bis die Hochzeit stattfindet, dass die gesichert ist. Wie das so üblich war. Ja, und wir sehen hier einfach, dass Saul, er sagt hier, der Brautpreis ist, du ziehst in den Kampf, du erweist dich als Held und du führst die Kriege und des Herrn. Ja? Und wir sehen einfach, dass Saul sehr, sehr listig vorgeht. Er nutzt etwas aus. Er nutzt zum einen Davids Loyalität aus, dass er für ihn tapfer sein soll. Er muss ein Held werden. Ja? Und dann nutzt er auch aus den Mut und die Hingabe, die David hat für den Herrn. Er sagt hier nämlich, die Kriege des Herrn soll er führen. Ja, es sind eigentlich nicht unbedingt alle sind die Kriege des Herrn, sondern es sind Sauls Schlachten, die hier sind. Ja, klar, der Herr hat das befohlen, die Völker drumherum zu vernichten, aber hier ganz bewusst benutzt er Worte, die das sehr, sehr fromm und sehr gut darstellen. Ja, und wir sehen einfach dann einfach in Vers 18 die Reaktion von David. Und er sagt, wer bin ich schon, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Und was ist meine Familie, meine Sippe in ganz Israel, sagt er. Und wir sehen hier, trotz der vielen Erfahrungen und des Lobes der ganzen Leute, des ganzen Volkes, ist David demütig geblieben. Er hat sich nicht erhoben, ja, sondern er sagt, was bin ich? Er sagt einfach aus, ich bin eigentlich ein Nichts, immer noch. Ja? Und das ist das, was er hier sagt. Ja, und ja, es ist schön zu sehen einfach, dass David dieses Herz bewahrt hat, dass er sich nicht erhoben hat. Ja, und er sagt einfach, ich bin es nicht wert, auch meine Familie und meine Sippschaft ist es nicht wert, also mit dem König sozusagen verwandt zu sein, ja, Schwiegersohn des Königs zu werden. Ja, und wir können hier einfach etwas lernen von David. Trotz all dem Erfolg, trotz all den Dingen, die Gott ihm auch geschenkt hat, er bewahrte sein demütiges Herz. Er war sich bewusst, dass er nichts ist. Wisst ihr, auch in unserem christlichen Leben ist es ja auch so. Das ist eigentlich das, was das Wort Gottes uns weiter sagt. In der Schwachen ist Gott mächtig. Genau das ist das, was wir hier auch sehen können. Und dann sehen wir einfach erstmal, geht die Geschichte nicht mehr weiter. Wir wissen nicht, es ist nicht gesagt, ob David jetzt was zugesagt hat oder gesagt, ja, ich mache das. Wir sehen, eigentlich passiert da nichts. Und dann heißt es dann in Vers 19, als es dann so weit war, dass Merab, die Tochter Sauls, mit David verheiratet werden sollte, wurde sie stattdessen Adriel aus Mechola zur Frau gegeben. Und hier sehen wir, angeblich war da eine Zeit gegeben, bis die Hochzeit ist, und bis dahin sollte dann David sich als Held heraustun und bestimmte Kriege geführt haben. Es war jetzt nicht genau angegeben, was genau er alles erfüllen müsste. Ja? Aber wir sehen hier einfach, dass es scheint eine Frist zu sein. Weil wir sehen das im Vers 21 mit Michal, da sehen wir, da sind 2 Jahre angesetzt. Also es gab eine Frist sozusagen. Und jetzt sehen wir einfach, dass indem David wahrscheinlich vielleicht zögerlich war, die zu heiraten oder das zu erfüllen und auch sich nicht würdig scheint zu fühlen, Schwiegersohn zu werden, sehen wir einfach, dass Saul noch etwas macht. Er sagt, es ist jetzt die Zeit, eigentlich sollte jetzt die Hochzeit stattfinden und er nimmt die versprochene Braut sozusagen für David und gibt sie einem anderen. Was würde in euch passieren, wenn das euch passieren, wenn euch das passieren würde? Ja? Dass jemand, an dem ihr schon, den ihr heiraten wolltet, auf einmal jemand anders heiratet. Ich glaube, da passiert vieles. Und wir sehen auch, das ist einfach ein ganz bewusster Akt, der ein ganz, ganz linker Schachzug von Saul. Und er möchte hier etwas erreichen. Er hat ein Ziel damit. Er möchte dass David wahrscheinlich wütend oder eifersüchtig wird, vielleicht dann einfach irgendwie Dinge tut, die er nicht tun sollte und dann Schande über ihn bringt und auch ihn Verruf bringt. Und dass er sein Ansehen auf jeden Fall leidet. Ja, und er möchte David damit provozieren. Und wir sehen aber, David lässt sich nicht provozieren. Ich weiß nicht, ob er die nicht gemocht hat oder sonst, das steht hier überhaupt nicht drin in der Schrift. Aber er lässt sich nicht provozieren, sondern er geht ganz treu seinen Weg. Er macht die Dinge, die Gott ihm aufgetragen hat. Und dann sehen wir einfach, obwohl es Unrecht ist, obwohl er so behandelt worden ist, ja, der Plan wird fehlgeschlagen von Saul, sehen wir, dass Saul immer noch nicht aufgibt. Und er gibt dann, sehen wir in den Versen 20 bis 29, sagt er, okay, ich habe jetzt gehört, meine jüngere Tochter, die Michal, die liebt den David, die mag den David. Ja? Und dann heißt es da, das ist ihm recht, dass es ihm recht war. Er spielte ihm in die Karten sozusagen, dann kann er sie nochmal benutzen, um wieder eine List anzuwenden. Und es heißt hier so interessant, in dem Vers 20, und Saul sagt, 21, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird. Was heißt das genau? Was ist die Bedeutung von dieser Aussage? Er sagt dann hier weiter, und die Hände der Philister gegen ihn sind. Also es kann zwei Sachen bedeuten. Entweder war das der Charakter von ihr, der sehr schwierig war, ja, und das Herz von ihr. Wir wissen nachher, wenn wir die Geschichte verfolgen von Michal und David, das war keine leichte Geschichte. Sie wird nachher, annulliert ja auch Saul nochmal Ehe und gibt jemand anderes seine Tochter. Das sehen wir ja alles und David holt sie dann zu einem Zeitpunkt wieder zurück. Und wir sehen einfach, dass es schon viele Schwierigkeiten war. Das könnte sein, dass er das einfach so, so sieht. Oder aber auch, weil er jetzt einen Brautpreis verlangen kann und dieser Brautpreis es in sich hat. Deswegen hat er gesagt, das ist etwas Gutes, dann habe ich etwas in der Hand, wo ich sicher gehen kann oder fast sicher gehen kann, dass endlich der David ausgerottet ist. Und jetzt sehen wir einfach, dass das wird festgelegt, die Zeit wird festgelegt und er sagt ihnen, in 2 Jahren wirst du mein Schwiegersohn. Ja? Und dann heißt es hier, Saul reicht das nicht nur, dieses Versprechen, so wie es bei Merab war, sondern jetzt mobilisiert er alle. Jetzt mobilisiert er alle und er mobilisiert da die ganze Elite und sagt ihnen, sprecht mit ihm. Und wir sehen einfach, er sagt hier zum einen, sprecht heimlich mit ihm, also immer im Verborgenen, sodass andere nicht hören, ja. Weil für andere, vielleicht von der Seite, ist es offensichtlich, dass das eine Falle ist oder dass das einfach nur Gerede ist. Dass das nicht das ist, was die Großen auch sagen. Die sagen, der König, der mag dich, der will, dass du sein Schwiegersohn wirst. Und wir auch als Große, wir lieben dich. Ja? Und so werden schmeichelnde Worte, benutzen sie, um David dahin zu bringen, zu sagen, ja, okay, ich werde das machen. Ich werde die Ehe eingehen und damit werde ich auch den Brautpreis einlösen. Ja? Und wir sehen einfach, dass die Elite die Macht in Sauls Plan mit. Sie lässt sich auch benutzen dafür. Ja? Und das ist auch etwas, wo wir lernen können einfach, ob wir uns nicht auch manchmal benutzen lassen von anderen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Ja? Und das ist hier etwas, was wir hier sehr sehen können. Also es wird sehr viel Honig um den Mund und den Bart geschmiert hier, ja, Schmeicheleien. Und wir sehen aber, David erstmal, seine erste Reaktion ist, er reagiert immer noch sehr demütig und sagt, wie kann ich der Schwiegersohn werden? Ja, das ist bei ihm immer noch so drinne. Ich bin arm und gering. Ja, und Warum kann David das immer noch sagen? Wir sehen einfach, dass David war ein Mann, der demütig war, aber auch, dass er seine Wertschätzung nicht von der Meinung der Menschen hatte, sondern ihm war es wichtiger, was Gott über ihn dachte. Ja? Und das ist, denke ich, auch etwas, was wir lernen können und dass er genau sieht, was er eigentlich ist. Und wir sind genauso. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht als Christ manchmal besser fühlst als andere, obwohl wir alle einfach nur vergebene Sünder sind. Sünder, die Gnade empfangen haben. Ja, aber manchmal kann es sein, dass wir uns besser fühlen. Und hier ist etwas, wo wir sehen, einfach David hat diese Haltung. Er wusste genau, wer er ist und wer er in Christus ist oder in Gott ist. Und dieses hat er auch bewahrt. Und jetzt sehen wir einfach, dass Saul jetzt den Brautpreis fordert. Und dieser Brautpreis, und er sagt da so etwas wie, ja, eigentlich will ich fast nichts für dich. Nur 100 Vorhäute von Philistern. Eigentlich will ich fast nichts. Ja, so redet er, ja. Ja, aber wir sehen einfach, dass Saul eine wirklich, wie soll man das sagen jetzt, ungeheuerliche, bösartige Absicht dahinter hat. Was meint er denn damit, die Vorhäute? Das heißt, das Volk Israel war ja beschnitten, ja, und die anderen Völker drumherum waren nicht beschnitten. Ja, das heißt, die Vorhäute von den Männern. Und dann hat er gesagt gehabt, du bringst mir 100. Das heißt also, wenn ich eine Vorhaut bringe, dann muss ich diese Person muss unbedingt tot sein. Und nicht nur ist diese Person dann tot, sondern ich schände den Leichnam noch. Und das ist genau die Absicht, die Saul hatte. Das Schänden von diesen Toten noch. Und das, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mal verfolgt habt, manchmal die Kriegsführungen, die auch in den letzten Jahren passiert sind, ob es im Jugoslawienkrieg war, da wurde das sehr stark gemacht, oder auch ISIS oder sowas, die haben immer wieder diese Taktiken angewendet, dass sie Leute geschändet haben oder auch die Toten geschändet haben. Und was macht das mit dem Volk? Was bewirkt das bei den Menschen? Wenn die Philister hören, so ist David mit denen umgegangen. Wisst ihr, das erzeugt Wut, das erzeugt wirklich eine starke Wut und die Leute, die wollen dann in den Krieg ziehen und sich zu rächen, ja, diese Schande nicht auf sich sitzen zu lassen. Und genau das war das Ziel. Das Ziel Saul war es, dass David zur Zielscheibe nicht nur von seinem Hass wird, sondern von den Philistern. Von dem Volk der Philister, dass dieser Hass auch auf ihn kommt, ja, weil er so etwas tut, weil er diese Toten geschändet hat, weil er sie dann beschnitten hat, ja. Und woher denke ich, ist das so? Steht das hier in der Schrift? Ja, wir sehen das nämlich, wenn wir in Vers 30 reingehen. Wenn ihr in Vers 30 reingeht, dann seht ihr nämlich, da heißt es, da zogen die Fürsten der Philister in den Krieg. Wenn ihr die Verse davor lest, dann werdet ihr sehen, dass es immer wieder David zog aus oder Saul zog aus. Aber hier sehen wir, dass das, was David gemacht hatte, die Vorhäute zu bringen, das hatte etwas ausgewirkt gehabt. Und die Philister, die waren wütend, die wollten sich rächen. Ja? Und das sehen wir hier. Und wir sehen einfach, dass das war die Absicht Sauls. Und wir sehen aber nach all diesen schmeichelhaften Worten, all diesen Dingen sehen wir, dass David einlenkt und sagt, okay, ich werde das machen. Und wir sehen, er zieht los und er bringt nicht nur 100, sondern 200 Vorhäute mit. Das Doppelte einfach, ja, um einfach anzuzeigen, ich kann noch viel mehr. Ja, das ist jetzt kein großer Preis für eine Königstochter sozusagen. Ja, und wir sehen einfach, er lenkt ein. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich nicht die Manipulation und die List von Saul so durchschaut hat, weil er immer noch sehr loyal, er hört, was Saul sagt, er ist ihm treu ergeben, ja, trotzdem all dem, was passiert ist, und er tut das, ja. Und wir sehen einfach dann, dass er losgeht und das macht und dass diesmal Saul sein Wort hält und dass er ihm die Tochter, also die Michal, als Frau gibt. Ja? Und wir sehen aber, dass durch dieses Ganze, was passiert ist, all diese listigen Angriffe, das hat David nicht geschadet, sondern sein Ansehen, das wuchs. In Vers 28 sehen wir, Saul sah und wusste jetzt, dass Jahwe auf der Seite Davids stand und dass Michal, seine Tochter, ihn liebte. Das war eben auch nochmal, also selbst seine Tochter, sein Sohn Jonathan liebt David, also seine Popularität ist groß. Da fürchtete er sich noch mehr vor David und wurde für immer sein Feind. Und hier ist eine Steigerung. Ja? Hier ist es erstmal, er wurde eifersüchtig, heißt es in Vers 9. Und hier in Vers 29 heißt es, er wurde für immer sein Feind. Und David und Saul, die wurden auch nie wieder Freunde. Ja? Es war in seinem Herzen war es beschlossen, es gibt nie eine Freundschaft. Das ist das, was wir hier lesen können. Und dann heißt es hier einfach weiterhin, die Fürsten der Philister zogen immer wieder gegen Israel, aber so oft es zum Kampf kam, hatte David mehr Erfolg als alle anderen Heerführer Sauls. Sein Name wurde sehr berühmt. Und wir sehen hier, dass der Aufstieg von David immer mehr zunimmt und er immer größer sozusagen wird im Volk, er angesehener wird. Und wir sehen einfach, egal was Saul ausgedacht hat, all seine klugen Pläne, wir sehen einfach, die List hat nicht hingehauen, weil Gott mit David war. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, ja, dann werden die Pläne, egal wie listig die sind, nicht stattfinden. Und das ist etwas, was wir hier lernen können. Ja, ich hoffe, dass wir einiges hier mitnehmen können. Und sind wir hoffentlich auch gespannt auf die nächste Bibelstunde. Der Herr segne uns. Amen. Alex, ne?